Ja, ich schaue ja zunächst mal aus der Perspektive Hochsensibilität und bin ganz und gar dafür und klar damit, dass es sich um ein ganz gesundes, um eine ganz gesunde Daseinsform handelt, die sich schlicht und ergreifend dadurch auszeichnet, dass ein hochsensibles Gehirn komplex und assoziativ verarbeitet.
Und gerade bei dem Thema Neurodivergenz oder in meinem Fall bei ADHS ist es so, dass ADHS sehr selten alleine kommt. Die Vererblichkeit ist sehr, sehr groß. Und so sind meistens mehrere Personen in einem Familiensystem betroffen. Und wir im Systemischen gehen immer davon aus, dass sich ja eine Störung in Anführungszeichen oder ein Problem immer auch auf das Umfeld auswirkt, wie so ein Mobile, was in Bewegung ist.
Mein Ansatz ist wirklich die Selbstregulation, etwas an die Hand zu geben, den hochsensiblen Menschen, um selbst ihr Leben gestalten zu können, nicht immer so im Überlebensmodus zu laufen. Ich habe ganz viele Übungen, die ich mit an die Hand gebe, und die Achtsamkeit ist ein ganz großer Teil.
Herzlich willkommen bei Gestatten ganzheitlich, dem Heilnetz-Podcast aus OBL. Mein Name ist Conny Dolbam-Paulsen, ich bin Heilnetzmacherin hier in der Region, und in diesem Podcast freue ich mich auf essentielle Interviews mit Menschen, die Ganzheitliches anbieten. Das mache ich deshalb, weil der Begriff ganzheitlich so weit gefasst ist und wir in diesen Interviews ein bisschen darüber erfahren, wie einzelne Menschen dieses Thema umsetzen und in ihren Angeboten quasi in die Welt bringen. Heute gibt es wieder ein ganz besonderes Gestatten ganzheitlich, nämlich einen Podcast im Trio. Ich habe wunderbarerweise drei Gäste, die ich jetzt erstmal vorstelle. Ich fange an mit Alke Bauer. Liebe Alke, schön, dass du da bist erstmal.
Hallo.
Du bist in Kurzform Heilpraktikerin für Psychotherapie, Atem-, Stimm-, Sprechlehrerin nach Schlafhorst-Andersen, Theaterpädagogin, Stimmtherapeutin und vieles mehr, und arbeitest in Bielefeld in eigener Praxis. Also das so als kleine Zusammenfassung dessen, was du machst. Dann ist zu Gast Katharina Lake.
Hallo.
Aus Paderborn. Hallo Katharina. Du bist Ergotherapeutin in deinem Grundberuf, systemische Beraterin und ADHS-Trainerin für Erwachsene, Angehörige und Eltern und in dem Zusammenhang auch Supervisorin.
Und vor allem auch Sozialarbeiterin.
Und vor allem Sozialarbeiterin, Entschuldigung.
Genau. Alles gut.
Gut, dass du das noch nachgefügt hast. Die dritte im Bunde ist Katrin Lehmann.
Hallo.
Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Du bist psychologische Beraterin, Gesundheits- und Mentalcoach und Achtsamkeitstrainerin in Bielefeld. Stimmt das?
Ja, genau, das stimmt.
Und bei der Vorstellung wird vielleicht schon deutlich, da ist eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, eine systemische Beraterin und Sozialarbeiterin und eine psychologische Beraterin. Ja, das ist alles ganzheitlich, aber euch drei verbindet etwas. Ihr arbeitet nämlich im weitesten Sinne zum Thema, ich benutze jetzt mal das Wort, obwohl das, glaube ich, auf euren Seiten gar nicht steht, Neurodivergenz. Schrägstrich, Hochsensibilität, Hochsensitivität, ADHS und Co. Würdet ihr drei mir da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall.
Und auch ich stimme sehr gerne zu, und ich bin gerade dabei, das Thema Neurodivergenz, Neurodivers wirklich auch mit aufzunehmen in meinen Sprachgebrauch und das über Hochsensibilität ein Stück zu erweitern.
Und Katrin, bei dir, du hast noch nicht geantwortet, wie ist es für dich?
Genau, ich stimme da auch zu.
Tatsächlich ist es so, dass da ihr ja so unterschiedliche Schwerpunkte habt, habe ich das auch als erste Frage. Neurodivergenz, und ich beginne mal mit dir, Katharina. Neurodivergenz, ist das eine Krankheit?
Also aus meiner Perspektive auf gar keinen Fall. Es ist eine neurobiologische Veränderung oder eine neurologische Besonderheit, aber auf keinen Fall eine Erkrankung, die man ja behandeln kann. Also man kann eine ADHS nicht heilen, sondern die ist da, von immer bis zum Ende.
Alke, was sagst du dazu?
Ja, ich schaue ja zunächst mal aus der Perspektive Hochsensibilität und bin ganz und gar dafür und klar damit, dass es sich um ein ganz gesundes, um eine ganz gesunde Daseinsform handelt, die sich schlicht und ergreifend dadurch auszeichnet, dass ein hochsensibles Gehirn komplex und assoziativ verarbeitet, vorwiegend und von Krankheit allerhöchstens weit entfernt ist.
Wunderbar, vielen Dank. Eike und Katrin, was sagst du dazu?
Also für mich ist das auch ganz klar wo wir uns unterscheiden und keine Krankheit, sondern jedes Gehirn arbeitet im Prinzip anders. Und das macht für mich die Diversität aus. Und das ist nichts, was man wegtherapieren muss, nichts, was man wegbekommen muss, sondern mit dem man gut leben kann.
Ich würde gerne mal versuchen, die Besonderheiten eurer Arbeit dazu so ein bisschen rauszufinden. Und ich würde gerne mit dir, Alke, anfangen. Du hast vorhin schon die Formulierung komplex verarbeitend benutzt. Und ich habe so in Erinnerung, dass für dich Körperarbeit und eventuell auch Verbindungen zu Traumaarbeit vorhanden sind. Ist das so? Und wenn es falsch ist, bitte korrigier mich.
Nein, nein, das ist ganz im Gegenteil ganz genau so. Ganz genau richtig und ich versuche es kurz zu fassen. Also mein Einstieg ist tatsächlich schon seit vielen Jahren über das Thema Hochsensibilität gegangen und die Erkenntnis dessen, wie es auch in der Wissenschaft im Moment nachgehalten wird, dass es eben Menschen gibt, die vorwiegend komplex und assoziativ verarbeiten, im Unterschied zu linearem Verarbeiten. Um es kurz zu machen, wenn ich eine Aufgabe bekomme, meinetwegen eine Matheaufgabe, dann ist eine lineare Verarbeitung sofort alle die Mittel zur Verfügung zu nehmen, um die Aufgabe zu lösen. Jemand, der komplex verarbeitet und vorwiegend assoziativ, hat immer noch Nebenwege drunter, drüber. Der Pullover des Lehrers ist interessant, ob es nebenbei knistert, ist interessant. Die Überlegung, ob es vielleicht 3-4 verschiedene Lösungswege gibt, ist interessant. Das alles ist damit gemeint, erstmal in kurz gesagt, ne? Dass fortwährend quasi viel los ist. Und dieses viel los kann sich jetzt natürlich auch sehr individuell unterschiedlich gestalten. Und das Wichtigste für mich ist, dass wir schon, ich oute mich jetzt gleich mal als selbstzugehörig zu dieser Gruppe, dass wir schon so auf die Welt kommen. Und wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann hat es an allererster Stelle zunächst einmal nur das vegetative Nervensystem als Reaktionsmöglichkeit. Gefühle und gar etwas verstehen zu können, etwas denken zu können, kommt einfach später. Und die Beschaffenheit des vegetativen Nervensystems ist aus diesem Grund für hochsensible Menschen und andere neurodiverse Menschen mit dem assoziativen Verarbeiten mehr in Action als bei Menschen, die weniger viele Informationen aufnehmen und so weniger intensiv verarbeiten. Und das ist die Erklärung dafür, dass es ganz normal ist für hochsensible Menschen und andere und Kuchen, dass sich relativ leicht und relativ früh Dinge traumatisierend im Organismus abspielen. Das vegetative Nervensystem ist leichter in Action, leichter können bestimmte Themen oder Erlebnisse traumatisierend wirken. Und ja, mein Beitrag ist Körpertraumatherapie, um im Zweifelsfall normale Hochsensibilität zu erfassen und zu stärken. Körpertraumatherapie ist die Möglichkeit schlechthin, auf die vegetative Regulation einzuwirken. Mhm. Das ist eigentlich das Wesentliche, das über die Körpertraumatherapie, es geht ja nicht um Krankheiten, ein hochsensibler Mensch hat ja keine Körpererkrankung oder so, aber das vegetative Nervensystem ist nun mal eine körperliche Reaktion und die kann man dann eben mit Körpertraumatherapie, mit Elementen aus der Körpertraumatherapie total gut bearbeiten.
Und das ist dein Schwerpunkt?
Das ist mein Schwerpunkt. Also vegetative Regulation für Menschen, deren vegetatives Nervensystem relativ leicht in Aktivität und Überaktivität gelangt.
Das war jetzt ein wunderbarer Satz. Vielen Dank. Ich weiß, dass es so komplex ist, dass es richtig schwierig ist, das so verkürzt darzustellen. Aber wir versuchen das mal weiter. Und ich würde gerne mit dir, Katrin, weitermachen. Bei dir habe ich gelesen, dass du, also auf deiner Webseite steht Selbstkompetenz, Selbstvertrauen und Selbstgestaltung und es kommt immer wieder ganz viel Achtsamkeit und Entspannung vor auf deiner Seite. Das heißt also, das scheint mir ein ganz anderer Zugang zu sein als der, den wir jetzt von Alke gehört haben. Würdest du dem zustimmen?
Genau, dem würde ich zustimmen, weil ich ja nun nicht therapeutisch arbeiten kann, darf, bewege ich mich da ein bisschen im anderen Feld und mein Ansatz ist wirklich die Selbstregulation, etwas an die Hand zu geben, den hochsensiblen Menschen, um selbst ihr Leben gestalten zu können, nicht immer so im Überlebensmodus zu laufen. Ich bin selber auch hochsensibel, ich oute mich auch gleich mal und habe da einfach sehr viel selber auch mitgemacht im Leben und bin zur Entspannung gekommen. Da hatte ich das Hochsensibilität noch nicht auf dem Schirm und habe aber verstanden, als ich gesehen habe, ich bin oder mich als hochsensibel erkannt habe, das ist das, was ich sehe, was man gut einbauen kann. Ganz viele Übungen, ich habe ganz viele Übungen, die ich mit an die Hand gebe und die Achtsamkeit ist ein ganz großer Teil in meinem Leben geworden, wie ich ja einfach sehr viel anders mit meiner Gabe und mit dem Persönlichkeitsmerkmal der Hochsensibilität umgehen kann. Und das möchte ich gerne weitergeben.
Du machst das ja auch in Gruppen und so hast du ganz konkrete Entspannungs- und Achtsamkeitstrainings, die du anbietest, ne?
Genau, ich habe ein Achtsamkeitstraining für hochsensible Menschen ganz speziell, wo es mehr um eine Einführung geht in die Achtsamkeitspraxis. Und die Entspannungsangebote, die ich im Moment habe, sind noch offen für alle. Aber ich habe auch ein plane jetzt in Zukunft, also dieses Jahr und nächstes Jahr, ganz viel hauptsächlich Angebote für hochsensible Menschen in dem Bereich Entspannung, Achtsamkeit. Zum Beispiel ein Ruheraum, habe ich auch letztes Jahr schon angeboten, einen Raum zu haben, in dem wir die Übungen ganz in Stille machen, also wie so ein kleines stille Mini-Retreat, sag ich mal, um das Nervensystem zu beruhigen. Da bin ich ganz bei Alke, das ist einfach sehr übererregt. Und da die Ruhe reinzubekommen, ist nicht immer leicht.
Ich höre bei euch beiden jetzt Nervenberuhigung und überhaupt Beruhigung, bei Alke mehr therapeutisch eben auch, weil das Thema Trauma ist, bei dir, Katrin, eher bezogen auf Achtsamkeit. Jetzt würde ich gerne noch Katharina Lake mit dazu nehmen. Du hast einen Aspekt aus der Neurodivergenz genommen, nämlich das ADHS.
Mhm.
Und so wie ich das so auf deiner Seite verfolge, ist bei dir das System, in dem ein in Anführungsstrichen betroffener Mensch mit dem ADHS lebt, ein wichtiger Aspekt, den du besonders beleuchtest. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich bin ja systemische Beraterin und Therapeutin und wir kommen ja ursprünglich aus der Familientherapie und ich denke immer nicht nur die Person mit, die bei mir ist, sondern auch die Menschen, die sie umgeben. Und gerade bei dem Thema Neurodivergenz oder in meinem Fall bei ADHS ist es so, dass ADHS sehr selten alleine kommt. Die Vererblichkeit ist sehr, sehr groß und so sind meistens mehrere Personen in einem Familiensystem betroffen. Und wir im Systemischen gehen immer davon aus, dass sich ja eine Störung in Anführungszeichen oder ein Problem immer auch auf das Umfeld auswirkt, wie so ein Mobile, was in Bewegung ist.
Und was bedeutet das für deinen Ansatz in der Arbeit mit Einzelnen?
Das bedeutet konkret, dass ich immer das Umfeld mit einbeziehe. Also ich arbeite nicht nur mit Einzelpersonen, sondern ich arbeite auch mit PartnerInnen und mit Familien und binde ja alle mit ein, wenn das gewünscht ist. Auch um zu schauen, wie können denn vielleicht andere Familienmitglieder auch noch unterstützen. Also im Systemischen schaue ich immer sehr darauf auch, wo gibt es Ressourcen, wo gibt es Stärken. Und die sind manchmal nicht nur in der Person verordnet, die dann bei mir ist, sondern auch im weiteren System.
Vielen Dank. Also eine ganz andere Perspektive, finde ich. Ich wüsste gerne von euch drei Fachfrauen, wie es eurer Meinung nach kommt, dass plötzlich, also für mich ist es jedenfalls so, dieses ganze Thema Neurodivergenz und insbesondere allerdings ADHS so aufploppt. Ich habe jetzt in meinem Insta-Account, ich kriege jeden Tag, gefühlt jeden Tag irgendwas über ADHS und Neurodivergenz. Alle Magazine schreiben darüber. Und ich würde gerne mit dir, Katrin, anfangen. Warum jetzt?
Warum jetzt? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Oder ich bekomme die Frage auch ganz oft gestellt. Ich glaube, dass jetzt das Bewusstsein sich allgemein auf der Welt irgendwie verändert. Ne? Ich empfinde das so bei mir und bin ja ein Teil der Welt. Also ich glaube, dass das anderen auch so geht. Das Bewusstsein ändert sich, dass es sowas gibt, dass es Menschen gibt, die eben anders denken, fühlen, vielleicht wahrnehmen. Und es sind ja bei der Hochsensibilität jetzt mal so an die 30% der Bevölkerung. Das ist ja nicht so wenig. Und das zeigen eben die Studien immer wieder, 30%. Also und von daher, wenn die das jetzt alle für sich so erkennen, Mensch, was ist denn da mit mir oder mit anderen, dann sind das einfach viele. Also so erkläre ich mir das.
Mhm. Katharina, wie sieht deine Erklärung aus?
Ich glaube, dass da ganz viel auch Social Media zu beigetragen hat, weil sich Menschen, die sich vielleicht schon immer anders gefühlt haben, ja, irgendwann diese Plattform ein bisschen zunutze gemacht haben, um von sich zu erzählen und von der eigenen Wahrnehmung zu erzählen, von der eigenen Welt und sich dadurch andere, die vielleicht auch sich schon immer anders gefühlt haben, dadurch angesprochen fühlten. Und das ist auch ein bisschen rübergeschwappt in die professionelle Bubble, würde ich sagen, sodass sich auch immer mehr Fachkräfte mehr mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, was ich sehr, sehr wichtig und richtig und absolut dringend finde.
Anke, was sagst du?
Ja, ich guck's mal aus der historischen Perspektive aus an. Ich gehe davon aus, dass es diese Phänomene schon immer gibt und dass die Kriegszeiten, die zum Glück hier in diesem Land jetzt ja schon lange her sind, einen ganz, ganz massiven Deckel auf Differenzierung gelegt haben und dass jetzt gerade eine ganz gute Phase eigentlich ist, dass wir hier in der Gesellschaft so viel Ressourcen haben, dass wir uns wieder Eigenheiten und Eigenarten zuwenden können. Schade, dass gerade die Gesellschaft auch gleichzeitig wie so ein Rollback erlebt. Aber wenn es in sozusagen unsere Richtung weitergehen würde, fände ich das ganz klasse. Nämlich wirklich zu sagen, wir müssen nicht alle hart im Nehmen sein. Wir müssen nicht zusehen, dass wir durchkommen, sondern für Feinsinn und für Komplexität ist überhaupt Raum und Platz da.
Okay, ja, interessant. Also ihr sagt ja im Grunde alle drei, dass das kein neues, neu entstandenes Hirnphänomen ist, also dass sich plötzlich Gehirne oder Anlagen von Menschen ändern, sondern dass sich Zeiten ändern, in denen das Ausdruck finden darf und bewusst werden darf. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja,
also ich würde es auch so bejahen. Ja.
Okay. Ja, ich auch.
Das finde ich sehr spannend. Jetzt ist ja, also aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie groß die Not auch ist damit. Und ich wüsste jetzt so gerne, was jede von euch als wie einen wesentlichen Anfangsschritt oder einen enorm hilfreichen ersten Schritt betrachtet, um sich zu beruhigen, um freundlich mit dieser sehr besonderen und ja auch sehr wunderbaren Anlage leben zu können. Katharina, was würdest du sagen, was ist die Eintrittsstelle zu Heilung im Sinne von sich damit gut im Leben einzufinden?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Meiner Erfahrung nach ist es beim Thema ADHS und auch Autismus häufig so, dass wenn Menschen irgendwann diese Diagnose bekommen, das ein erster Schritt sein kann Richtung ich gehe liebevoller mit mir um, ich habe einen liebevolleren Blick auf mich. Es gibt einfach Erklärungen. Ich oute mich jetzt auch mal. Also ich bin auch von ADHS betroffen, weiß es aber auch erst seitdem ich Mitte 20 bin. Und für mich hat das damals einfach so viel erklärt. Und ich merke das auch bei vielen meiner Klienten und Klientinnen, dass dieses Wissen darum, dass es dafür ein Wort gibt, dass es dafür ja eine Erklärung gibt, warum vieles im Leben vielleicht so anstrengend ist, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auf dem Weg hin zu einem vielleicht zufriedeneren Leben mit sich selbst.
Also das heißt Diagnostik und wenn man so will Psychoedukation. Ich weiß jetzt, was los ist und kann dann anders gehen.
Genau, auf jeden Fall. Und ich teile auch in meiner Begleitung immer wieder auch ein bisschen was von mir, wenn das gewünscht ist, weil ich dann gespürt habe, wie wichtig das für die Menschen ist, sich verstanden zu fühlen.
Alke. Was würdest du sagen, was aus deiner Erfahrung so eine erste Vertrautheit, positive Vertrautheit mit dieser Art zu sein ist?
Ja, ich mag mich ganz gerne an Katharinas Worte anschließen, also das teilen zu können. Mein Einstieg war vor vielen Jahren, als ich einfach in einer Zeitschrift zum ersten Mal Fragen las, die mich betrafen. Das war die Beginnerin für Hochsensibilität, Elaine N. Aron, die da eine erste Studie hatte und da gab es Fragen dazu. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, wow, diese Fragen möchte ich auch beantworten, da werde ich gesehen. Und ich mache das hier in meiner Praxis so, dass ich das eben sehr gerne auch teile. Ich teile mich selbst auch mit und ich biete ja auch Gruppen an, in denen dieses Verständigung untereinander, das hilft, das Verständnis für sich selbst zu erhöhen. Das halte ich für sehr wesentlich.
Mhm. Vielen Dank, Alke. Und Katrin, was sagst du? Erster Schritt zu gutem Leben damit?
Ich würde auch sagen, dass diese Erkenntnis ganz wichtig ist, so sich dazu wiederzufinden, durch diese Fragen zum Beispiel mit so einem Test, wie Alke gerade gesagt hat. Das mache ich auch am Anfang, wenn das jemand möchte. Und dieses zuordnen können. Also bei mir war es so, dass ich dann erstmal meine Vergangenheit ganz anders verstanden habe. Ich habe mich und meine Reaktion früher viel besser verstanden. Und in diesem Verständnis, was ich so für mich bekommen habe, für mein ganzes Leben quasi, wenn man so möchte, da hat sich sehr viel, ich spreche auch mal von Heilung, also dass da sehr viel Heilung in mir passiert. Ich habe vieles so gut stehen lassen können, was ich in der Vergangenheit überhaupt nicht verstanden habe bei meinem Verhalten. Und ich habe mich da mit mir ausgesöhnt. Und das möchte ich gerne auch bei anderen, ja, möchte ich weitergeben, dass andere das für sich auch erreichen können. Und ich sehe immer wieder, dass der Austausch ganz wichtig ist, verstanden zu werden, zu sagen, Mensch, ich habe den Eindruck, du verstehst, wie ich denke, und ich habe das auch manchmal so, dass ich mich dann auch mitteile, ne, wenn ich in einer Gruppe bin oder in einem Einzelsetting, dass ich auch mal von mir erzähle, weil ich den Eindruck habe, dass wenn die sehen, okay, das geht anderen auch so, dann die atmen dann richtig auf, und ich finde das total schön, das zu sehen.
Ich finde, das merke ich gerade beim Zuhören, sehr interessant. Ich finde so grundsätzlich nicht, dass wir als Therapeutinnen, BeraterInnen, BegleiterInnen die Erkrankungen, die wir begleiten, selber haben müssen. Also ich finde nicht, dass eine Therapeutin Krebs gehabt haben muss, um eine gute Psychoonkologin zu sein. Aber hier in diesem Fall empfinde ich das tatsächlich anders, dass ich das Gefühl habe, also ein normotypisches Gehirn kann, glaube ich, wirklich nicht verstehen, wie es ist, ein etwas anderes Gehirn zu haben. Seht ihr das auch so?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch gerade ein Momentchen drüber nachgesonnen, dass ich begleite ja auch noch psychotherapeutische Settings und Themen und so weiter, wo ich, weiß Gott, nicht so sehr meine eigenen Dinge mit einbringe. Aber wir haben das gerade alle drei so benannt, dass wir das tun, und hier gehört es irgendwie auch hin, weil es ja auch gar keine Krankheit ist, ne? Genau. Sondern es ist eine gewisse Art von So-Sein, es ist eine gewisse Art von Lebensausdruck, und das ist in der Gesellschaft einfach noch nicht so richtig bekannt. Und mir ist das total wichtig, auch dafür einzustehen, zu sagen, das ist normal, ich bin so normal in dieser Art, wie mein Gehirn funktioniert, und strukturell diese Normalität auch zu stärken bei anderen, in Relation zur Normalität in der Gesellschaft.
Ja, das ist ganz wunderbar, dass wir jetzt diesen Podcast dazu machen, weil das, finde ich, nochmal so sehr deutlich wird, dass wir nicht über eine Krankheit sprechen, sondern durch eine Art zu sein, die bestimmte besondere Herausforderungen einfach mit sich bringt. Ein bisschen die nächste und auch schon letzte Frage scheint so ein bisschen ähnlich wie meine davor. Wenn du eine Übung, ein Tun oder Lassen anbieten müsstest, jetzt einem Menschen als quasi Notfallmedikament, ich weiß nicht, wie ich es gerade anders formulieren soll, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was, liebe Alke, würdest du dann sagen, was ich immer dabei haben sollte oder was ich immer als Möglichkeit in Betracht ziehen sollte?
Ja, ich schaue aus der Perspektive der vegetativen Regulation, und immer dabei habe ich mich selber und irgendeinen Ort, an dem ich bin. Also wenn ich wirklich jetzt von einer Notfall, Anführungsstrich-Situation ausgehe, dann habe ich dabei, etwas berühren zu können, mich ganz klar im Raum verankern zu können, und meinen Blick fokussieren zu können auf einen bestimmten Punkt. Und dann atmen und wissen, dass es sich gleich beruhigt.
Wunderbar, das ist ja sehr, sehr praktisch und nachvollziehbar. Vielen Dank. Katrin, hast du auch so eine Notfallmedizin für schwierige Situationen?
Ja, also ich gehe da auch so ähnlich ran wie Alke, das Atmen. Also ich bin da sehr stark, ich mache sehr viel selber, auch Atemübungen und das Atmen, ich habe da die Wechselatmung mit der Nase, finde ich ganz schön, ne, dass man ein Nasenloch zuhält, um das freie durch das freie einzuatmen, dann loslässt, das andere zuhält, wo man gerade eingeatmet hat und über das andere aus und das einfach immer wieder macht. Durch dieses Zuhalten, da muss man tiefer einatmen und auch wieder tiefer ausatmen. Also es wird automatisch tiefer und ich berühre mich. Auch die Berührung finde ich genauso gut, mich zu berühren und wieder in den Körper zu kommen und raus aus dem Kopf, wo die Panik ist.
Auch sehr praktisch. Vielen Dank, liebe Katrin. Und Katharina, hast du auch so eine Art Notfallmedizin für schwierige Situationen?
Es ist natürlich total individuell. Ich mache meinen Klienten und Klientinnen oft eine Notfallliste mit Dingen, die sie tun können. Was bei Menschen, die eher aus dem hyperaktiven Spektrum quasi kommen, oft hilft, ist auch einfach Bewegung. Also rausgehen, in die Natur gehen, eine Runde laufen gehen, also so ein bisschen den Körper spüren. Aber auch, was die anderen beiden gesagt haben, kann total hilfreich sein. Da kann ich mich nur anschließen.
Ich hätte jetzt Lust, sofort weiterzumachen und über Vagus und die Diskussion dazu mit euch, also von euch zu hören, wie ihr das seht. Das geht aber leider nicht. Wir sind am Ende dieses wunderbaren Gespräches. Ich danke euch sehr, liebe Alke, liebe Katharina, liebe Katrin, dass ihr dieses wunderbare Thema Neurodivergenz auf so verschiedene und doch ähnliche Art und Weise mit mir besprochen und deutlich gemacht habt. Danke, danke, danke.
Gerne.
Ja, danke. Gerne.
Dann verabschieden wir uns hiermit und ich sage tschüss, bis irgendwann mal. Tschüss, Alke, tschüss, Katharina, tschüss, Katrin.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war mal wieder ein Interview von Gestatten ganzheitlich. Schön, dass du dabei warst. Natürlich hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Und vielleicht interessieren dich auch Links und alle Infos, die du wie immer in den Shownotes findest. Alles Gute wünscht Conny Dolbaum-Paulsen.